Endlich geht es weiter. Sabine ist endlich weiter zu hören und ich selbst habe die Aufnahmen schon mehrmals gehört und könnte schon wieder. Ach, ich finde Sabine einfach so klug und lustig und toll. Ihr merkt, ich bin ganz verliebt. Wie toll, dass sie mich damals vor einigen Jahren auf Facebook angeschrieben hat und wie toll, dass wir uns einfach so in einem Café an der Elbe getroffen haben. Ich hoffe, das Gespräch gefällt euch und ihr wollt, wie ich, noch mehr von Sabine hören. Übrigens, in den Shownotes packe ich ein paar wichtige Links rein, damit ihr wisst, wie ihr Sabine unterstützen könnt. Viel Spaß bei dem zweiten Teil des Gesprächs.
Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Autorenteam, was meine Drehbücher schreibt, echt leicht durchgeknallt ist. Dass die einfach so einen Hang zum Drama haben, aber mir immer noch sozusagen Glück im Unglück mitgeben. Dass ich, also ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, ich bin die lebende Tragikomödie. Es passiert ständig was, aber es passiert in diesem Scheiß auch immer was Gutes, ne, was mich lachen lässt oder was mich wieder versöhnt mit dem, was da passiert ist. Und das scheint irgendwie in meinem Weg vorgezeichnet zu sein.
Ja, das scheint mir auch so. Und weißt du, der Weg, dein Weg ist schon besonders und sehr, ja, sagen wir, können jetzt das schon tragisch auch nennen, aber dein Umgang damit ist einfach krass. Also das ist ja schon so, ich bin ja nun auch keine schwache Person, ich bin auch stark und mein Leben ist auch, also so, ich weiß nicht, läuft bei mir aber rückwärts und bergab, so ab und zu, weißt du? Und ich weiß nicht, ob ich die Stärke und den Humor und diese Art hätte. Oder, also wahrscheinlich schon.
Die hast du. Sonst wärst du ja nicht eins meiner Vorbilder.
Na, weißt du, die ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, mit mehr Schnaps.
Vielleicht mit mehr Schnaps, ne? Vielleicht schmeckt er dann ja auch. Aber ich suche mir ja auch Vorbilder, die mich weiterbringen und die mich animieren dazu oder ermutigen dazu, einfach weiterzumachen und das alles nicht zu sehr überzubewerten. Weil jeder Mensch, das sind wirklich Ausnahmen, die keine Unglücke erleben, jeder Mensch wird in seinem Leben circa 10-mal eins von Bug kriegen.
Ja.
So im Schnitt. 10-mal kriegst du richtig eins von Koffer.
Ja.
Bei dem anderen geht das schnell, der hat das dann ein Jahr lang, da ballt sich das alles, bei dem nächsten verteilt sich das ganz cool und bei dem nächsten knubbelt sich's am Ende des Lebens, wie auch immer. Aber im Durchschnitt kriegt jeder 10-mal eins auf die Nase.
Ja.
Und die Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um?
Genau.
Mit dem, was kommt. Sterben werden wir alle, wir werden alle jemanden verlieren, der uns am Herzen liegt und wir werden uns alle mal mit bürokratischem Mist rumplagen. Da habe ich ja hier die Queen sitzen. Und das gehört einfach dazu. Nur ich kann mich hinsetzen und darüber jammern und das alles beklagen und mich ganz fürchterlich ungerecht behandelt fühlen. Aber wir sind gar nicht gemeint. Wir sind gar nicht gemeint.
Ja.
Das ist dem Universum, Sabine, so scheißegal, ob ich Krebs habe oder nicht.
Mann, Sabine, weißt du, das hört sich richtig scheiße an, aber du hast recht. Also das, genau das, dieses Überbewerten des eigenen Daseins. Was, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ne? Also dieses, warum passiert mir dieses Schicksal? Ich finde es auch in Ordnung, dass man manchmal kotzt und sagt, scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Und ich kann nicht mehr. Und oh Mann. Trotzdem, also ganz wenige Menschen denken so, wie du das gesagt hast, dass, ey, ganz ehrlich, das ist dem Universum scheißegal.
Das ist dem echt egal.
Ja, und deshalb halte ich auch nichts von diesem, das Universum hat mir was gesendet und so. Natürlich, bestimmte Dinge ziehen wir an. Dass wir zum Beispiel hier sitzen, uns kennengelernt haben, Das war ja schon irgendwie über bestimmte Netze angezogen. Mhm. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass wir bestimmte Dinge entscheiden. Mit welchen Menschen wir in einer Beziehung sind, mit welchen Menschen wir gemeinsam bestimmte Dinge bestreiten. Wir müssen uns nicht quälen in Beziehung. Wir müssen uns nicht durchquälen durch den Alltag. Aber so ganz große Entscheidungen, die Leben und Tod angehen, ich glaube, da haben wir echt wenig zu melden.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, schön.
Und da ist auch so dieses, man muss auch das eigene Ego mal zurückstellen und sich sagen, ich bin gar nicht gemeint, nur weil ich jetzt Krebs bekommen habe. Ne?
Ja.
Das, wer auch immer mir diesen Krebs angehängt hat, der meint nicht mich. Ne? Das ist dem ganz egal. Und wenn ich gesund werde, ist dem das auch egal. Das ist, es ist einfach so. So wie die Blumen, die blühen ja auch einfach, weil sie da sind und weil das ihre Aufgabe ist zu blühen. Die blühen aber nicht für uns Menschen. Die blühen einfach.
Die sind einfach da.
Die sind einfach da. Und wären wir nicht da, würden die trotzdem blühen.
Ja, Mann, ja.
Ne? So.
Ja.
Und deswegen finde ich die Frage immer, warum ich? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht du?
Ja, diese Frage, warum ich, hatte ich auf jeden Fall auch in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter. Mit jung meine ich bis 25 oder so. Warum ich? Und genau, und dann kam auch irgendwann diese Antwort aus dem Universum. Nein, Scherz. also genau, einfach diese Antwort in meinem Kopf, ja, warum denn nicht du? Warum soll das jemand anders haben? Warum bewertest du das eine Leben für lebensfähiger, würdiger und die anderen für weniger lebenswürdig? Ja, das hat schon auch weh getan, diese Antwort, muss ich zugeben, weil natürlich das die eigene Arroganz, die eigene Überheblichkeit und auch dieses Überbewerten des eigenen Daseins natürlich total mit dem Pfeil in die Mitte trifft. Du ganz ehrlich, so. Und wenn es aber dem anderen, dem Universum, sagen wir so, ja, wir betiteln das mal als Universum, dem Universum scheißegal ist, dann bedeutet das ja aber trotzdem nicht, dass unser Dasein egal sein sollte.
Ja, richtig.
Für uns, dass wir uns quasi wiederum unter Wert verkaufen und sagen, na, ich bin ja sogar dem Universum egal, wem soll ich denn dann wichtig sein?
Ja, ich finde eine Frage ganz schön, die habe ich neulich irgendwo gelesen. Wofür lohnt es sich, dass ich auf der Welt bin?
Und?
Ja, meine Antwort ist so, ja, dass ich in der Zeit, die ich hier habe, möglichst anderen Menschen Mut mache oder eine gute Zeit mit anderen Menschen haben, aber dass die von mir irgendwas mitnehmen, was denen bei ihrem täglichen Leben hilft. Dann finde ich, hat sich's gelohnt, dass ich auf der Welt war. Dass ich jemandem was bedeutet habe oder etwas, was ich getan habe, jemandem etwas bedeutet, was wiederum dessen Leben besser macht. Und wenn der sich das auch auf die Fahne schreibt, der mit seinem Sein wieder jemandem anders das Leben besser macht.
Ja.
Und dann finde ich, lohnt es sich doch, wenn wir hier auf der Welt gewesen sind.
Also du begreifst dich im Grunde genommen auch als eine Art Werkzeug.
Ja. Ich glaube schon. Also ich habe...
Naja, wenn durch dich bestimmte Dinge... ich habe gerade das Bild eines Filters im Kopf. Welche Information darf durch dich an die Menschen, die dir begegnen, raus? Also was muss durch dich in die Welt. Das ist ja schon Werkzeug, also sehr technisch, bisschen unromantisch formuliert, aber du weißt ja, wir sind beide ein bisschen auch pragmatisch.
Ja.
Oben rein, unten raus.
Oben raus, genau.
Sozusagen.
Ja, das stimmt. Ja, ich möchte tatsächlich das, was ich mir mühsam angeeignet habe, jetzt gerade auch in den letzten 4 Jahren der Erkrankung, das möchte ich nicht einfach mit in die Grube nehmen. Da möchte ich von dem, was ich mir angeeignet habe, vorher noch anderen was abgeben. Das ist mir wichtig, weil ich finde, nur für mich war das so anstrengend, das alles zu erleben. Klar, nicht nur für mich, das ist dann ja auch mein Mann und meine Freunde und so. Aber ich finde es dann gut, das Gute daraus zu lösen und das weiterzugeben, damit wir weniger leiden. Es wird doch so viel gelitten auf der Welt.
Ja, das stimmt. Ne?
Und dann können wir doch weniger leiden. So viele Gesunde sagen zu mir, oh, du bist mein Regulativ. Ich denke mal, wenn Sabine das mit ihrer Erkrankung packt, dann habe ich jetzt gar kein Recht zu jammern. Dann mache ich jetzt einfach mal. Ne? So, also ich bin da auch so ein kleines Korrektiv, Regulativ. Ja.
Werkzeug.
Werkzeug, ja.
Ja. Ja, also das kenne ich von mir auch. Und der Unterschied bei mir ist, ich hatte die Behinderung schon immer. Ich war quasi schon immer ein Werkzeug, aber nicht immer freiwillig und nicht immer gerne.
Das glaube ich.
Und das ist aber ein bisschen schade, weil das hätte mir viel Leichtigkeit gebracht und viel mehr so eine Weichheit. Und weil Werkzeug war ich so oder so.
Ja.
Und das aber anzunehmen hat, das war so mein Learning in der schwierigen Zeit, die ich hatte, das zu akzeptieren. Hey, also erstens, du fällst sowieso so oder so auf. Wie kannst du das am besten charmant lösen?
Genau.
Du hast was zu sagen, die Info wird nicht weniger, es kommen immer mehr Geschichten, immer mehr oben rein.
Immer mehr rein, ja.
Ja, wie kann man das charmant umwandeln und rausgeben? Ja, das hat für mich viel Leichtigkeit gebracht. So.
Ja, und ich finde auch, dass wir gut daran tun, anderen Menschen, die diese Hilfe auch mögen und möchten, ihnen diese Hilfe zu geben. Weil wenn die dann wiederum Stärke gewinnen daraus, können sie auch wieder anderen Menschen diese Hilfe geben. Und dann kann das doch eigentlich nur besser werden auf diesem Planeten.
Das stimmt. Ja, ich hoffe so sehr, dass noch viel, viel mehr Menschen auf dich und deine Arbeit aufmerksam werden. Also das allein das würde schon so vieles erleichtern und weitergeben. Wie geht dein Mann damit, mit deiner Erkrankung um? Hat sich bei euch in der Beziehung viel geändert zwischen euch?
Also viel geändert würde ich jetzt nicht sagen. Dadurch, dass wir ja schon ein paar Krisen gemeinsam überstanden haben. Das war für meinen Mann ja auch nicht so lustig, dass bei mir in der Familie ständig was los war. Und er hat ja auch die Haushaltsauflösung bei meinen Eltern maßgeblich mitgestaltet. Und ja, sagen wir mal so, er war Kummer gewohnt. Und wir sind durch die Krebserkrankungen einfach noch enger zusammengerückt, haben uns noch mehr miteinander unterhalten. Also wir sind schon, glaube ich, recht gut als Paar, uns immer regelmäßig auszutauschen über das, was uns bedrückt und beschäftigt, aber auch was uns erfreut. Und wir haben eine große Schnittmenge, die wir gemeinsam teilen. Und mittlerweile teilen wir auch diese Schnittmenge der Erkrankung, weil mein Mann schon auch merkt, wie wenig Angebote es für Angehörige gibt. Und da hat er einfach auch ganz viele Ideen und setzt auch manche schon um, wie er Angehörigen helfen kann. Und ich helfe ja eher Erkrankten, manchmal auch Angehörigen. Aber das soll eher so mein Mann dann machen, ne? Weil das ja so seine Rolle ist. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir einfach immer mehr aneinander wachsen. Also nicht zusammenwachsen, sondern eher aneinander hochranken, wie zwei Bäume, die nebeneinander stehen und gemeinsam hochwachsen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild über euch zwei, über die Beziehung. Ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr über diese Liebe noch mit dir sprechen, aber ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und Aber wir werden uns da jetzt nicht beeinflussen lassen, sondern erzählen einfach noch weiter.
Wir hatten ja auch noch Fragen aus dem Twitter-Kreis.
Genau, jetzt zu den Fragen wollte ich jetzt tatsächlich auch kommen. Einige Leute haben ein paar Sachen geschrieben oder Dinge mir gesagt, die ich dir sagen soll.
Oh.
Frage Nummer 1 ist, ich habe mir aber nicht die Namen dazu geschrieben, wer was gefragt hat. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Frage 1. In welchen Situationen fühlst du dich mit dem Leben mit der Arschbombe oder Schnipptröte unverstanden? Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, das ist deine Bezeichnung für Krebs, Schnipptröte und Arschbombe, sagst du ja auch. Wie sagt Arschbombe?
Meine Arschbombe in die Untiefen des Lebens.
Genau. So formulierst du das charmant im Internet. Und da hat wahrscheinlich einer deiner Fans das geschrieben.
Ja, die Frage habe ich auch schon gesehen gestern bei Twitter. Und ich muss sagen, ich habe da echt ernsthaft drüber nachgedacht. Und finde die Frage richtig gut. Aber ich komme zu keiner Antwort.
Nee, aber warte. Ich schon.
Oh,
weil ich erinnere mich, dass ich bei dir im Workshop war.
Ja.
Und da waren einige Teilnehmerinnen mit Krebs. Und eine Sache ist mir im Kopf geblieben und über die muss ich ganz viel nachdenken.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, und das ist diese Sache, dass man nicht fragen sollte, wie geht's dir?
Okay.
Und da bei dieser Frage habe ich daran gedacht,
ja.
Dass es total nervig ist, wenn Leute sagen, wie geht es dir nach einer Chemotherapie, keine Ahnung, mit Krebs allgemein. Ich habe dich das vorhin auch gefragt und habe dann beim Fragen schon gedacht, jetzt sagst du das auch noch.
Wobei, mich stört das ja nicht so. Das war eine Teilnehmerin aus dem Workshop.
Stimmt, ja, das war eine Teilnehmerin.
Ich habe da nicht so ein Problem mit der Frage, wie geht's dir gerade.
Aber du hast dann trotzdem Tipps gegeben.
Ja, wie kommst du mit der Chemotherapie zurecht?
Genau, genau. Ne? Oder wie kann man das besser formulieren?
Also ich mag ganz gerne Fragen, die von den Standardfragen abweichen, weil Standardfragen stehen natürlich erstmal unter Generalverdacht der Floskel. Ne? Wie geht's dir? Und dann denkt man, ich kann ihm jetzt ja nicht meine ganze Krankengeschichte auftischen, das wollte er wahrscheinlich gar nicht wissen, aber höflichkeitshalber fragt er. Wenn du aber stattdessen fragst, mich würde mal interessieren, wie kommst du gerade zurecht mit deiner Therapie, die du machst, dann öffnet das einen ganz anderen Antwortraum oder einen ganz anderen Raum für den Austausch, finde ich, weil das klingt A, nicht nach einer Standardfrage und B, wie kommst du zurecht, ist ein anderer Ansatz als wie geht's dir.
Ja.
Ich kann dann sagen, oh, ich komme ganz gut damit zurecht. Mir ist zwar immer ein bisschen schlecht, aber ich schaffe das schon. Die dreimal noch, das kriege ich hin. Also man ist dann eher wieder in seiner Kraft. Und
Wie geht's dir ist ja generell auch ohne Krebs oder Erkrankung auch ein bisschen nervig und fast schon unehrlich. Also außer... Außer man kennt sich sehr gut.
Ja, ja.
Meine beste Freundin Annika, wenn sie zu mir sagt, wie geht's dir, dann kann ich ihr auch einfach sagen, du, ganz ehrlich, mir geht's so scheiße gerade. Und dann ist es ein anderes Niveau. Aber ansonsten dieses, am besten noch irgendwo zwischen Tür und Angel bei Aldi an der Kasse.
Ja.
Hey, na, wie geht's? Jo, läuft gut. Und bei dir? Ja, ja, auch. Und eigentlich aber stimmt das alles überhaupt nicht. Also, wie kommst du zurecht, ist besser zu sagen.
Ja, weil sich das auch auf die Situation dann beziehen kann. Ne? Wenn einer gerade in Strahlentherapie ist, dann zu sagen, wie kommst du gerade mit deiner Therapie zurecht?
Ne? Ja, wie, okay.
Gibt es irgendwas, von dem du weißt, das könnte mir jetzt gut tun? Und kann ich dir dabei helfen, dass du das bekommst?
Schön. Aber du hast selten in deinem Leben Situationen, wo du dich unverstanden fühlst?
Sagen wir mal so, ich habe gelernt, mich von manchen Leuten unverstanden zu fühlen, dem aber nicht so viel Bedeutung beizumessen.
Na, siehst du, das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber du kennst es durchaus auch.
Ich kenne das total. Und viele Leute sind mir auch nicht wichtig genug, als dass ich von denen verstanden werden muss. mir ist wichtig, dass mein engster Kreis einigermaßen versteht, wie ich gerade unterwegs bin und was ich für Gedanken habe. Aber von manchen Leuten ist es mir ehrlicherweise auch pieps egal, ob die mich verstehen.
Siehst du, das ist nämlich eine ganz, ganz andere Antwort, außer mir fällt nichts ein.
Stimmt.
Also sehr gut. Frage Nummer 2 ist, hat Sabine eine Bucketlist und was steht drauf?
Also ich habe keine Bucketlist mehr. Mhm. Ich hatte eine während meines Burnouts gemacht. Mhm. Und die habe ich nach meiner Diagnose irgendwie in die Finger bekommen beim Aufräumen. Mhm. Und war sehr interessiert, was ich denn da eigentlich draufgeschrieben habe. Und habe gemerkt, dass die zu 80% abgearbeitet ist.
Yay, was stand denn da so drauf?
Da stand unter anderem drauf, 2 Hunde haben.
Super.
Die hatte ich zu der Zeit noch nicht. Mhm. Da stand drauf, ein Buch schreiben.
Super.
Hatte ich da auch noch nicht zu der Zeit. Also zu der Zeit hatte ich dann ein Buch geschrieben. Mhm. Und das waren die 2 Hauptsachen, an die ich mich erinnere. Ein Buch schreiben. Ach so, ein Haus auf dem Land, aber das hatten wir da schon. Nee, Seminare auf dem Land geben.
Ah, toll.
Seminare auf dem Land geben.
Das würde ich ja auch noch gerne machen, tatsächlich. Das steht auch auf meiner Bucketlist. Oder besser formuliert, ein Ort schaffen, wo Menschen sich begegnen können.
Absolut.
Und sich dabei frei fühlen. Mhm. Ganz egal, wo die herkommen, also aus welchem Background.
Ja. Ja, genau. Und so einen Ort haben wir auch tatsächlich geschaffen. Und deswegen denke ich, ich habe im Prinzip alles erreicht, was ich wollte, was mir wirklich wichtig war. Ich könnte da jetzt noch so ein paar Spaßsachen draufschreiben, aber ob ich mir jetzt nun die Elbphilharmonie angucke oder nicht, das wird mein Leben jetzt nicht maßgeblich verändern.
Ja.
Also ich war da immer noch nicht.
Ja.
Ne? So.
Nee?
Nee. Ich habe aber so eine Liste, ich habe so ein Trello-Board, das teile ich mir mit ein paar Freundinnen. Und dieses Trello-Board, da steht drin, worauf ich mal Lust hätte. Ich würde gerne noch mal hier aufs Konzert, ich würde mal die Elbphilharmonie besichtigen, ich würde gerne dies und würde gerne das machen. Aber wenn das nicht passiert, ist das überhaupt nicht schlimm.
Ja, weißt du, was ich gerne machen würde noch?
Nee.
Generell, ich würde mal gerne Kettenkarussell fahren.
Oh, ja.
Ja, und ich suche immer, wenn ich irgendwo was sehe, so ein Kettenkarussell, wo man zu zweit sitzen kann. Mhm. Und dann gucke ich schon immer, in welche Richtung es sich dreht. Dann überlege ich, ob ich dann links oder rechts sitzen müsste mit der Assistentin. Ja, das ist so eine Sache.
Ach, das ist ein schöner Wunsch.
Das würde ich gerne noch machen.
Ja.
Weil ich habe früher als Kind immer gern geschaukelt.
Mhm.
Und Kettenkarussell muss ja wirklich großartig sein.
Ja.
Also das weckt in mir irgend so eine kindliche Freude, die aber noch nicht komplett befriedigt ist, weißt du? Und das würde ich gerne noch, das würde ich gerne noch machen.
Ein toller Wunsch.
Das steht auf meiner,
ja, toll,
auf meiner Liste. Ja, und noch ein paar andere Sachen, aber ich bin ja heute auch gar kein Thema. Eigentlich. Dann eine Frage, die ich definitiv nicht verstanden habe. Ich glaube aber, dass es ein Insider ist. Hast du die Eulen gesehen?
Ach so. Ich habe das gestern auch nicht verstanden, aber dann habe ich es doch noch verstanden, weil es aufgeklärt wurde.
Ah.
Ich war vor ein paar Jahren bei Gitte Hertha im Zeichenkurs. Und in dem Seminarhaus, wo wir waren, das war sehr schön, am Starnberger See, da war eine Eulenfußmatte. Da waren zwei Eulen drauf. Und da hat Gitte mich damals immer gefragt, hast du die Eulen gesehen? Und irgendwie haben wir da so ein Running Gag draus entwickelt. Und das war gestern eher so ein kleiner Reminder an damals.
Okay, gut. Dann eine Frage, ich glaube, die bezieht sich auf die Erkrankung Krebs allgemein. Was können wir daraus lernen?
Hm.
Das ist natürlich jetzt eine eigene Podcast-Folge.
Ja, das stimmt.
Also.
Das ist ein großes Thema, das ist kein kleines. Ja, was kann man lernen? Was können andere aus meiner Krebserkrankung lernen? Also ich denke, beobachten, mitverfolgen oder nachlesen, was ich so erlebe und dann mal gucken, was an Gedanken kommt. Ich glaube, man kann vielleicht Dankbarkeit lernen. dankbar sein für das, was das Leben einem noch bietet. Ich bin ja nicht nur krank. Ne? Und, aber durch die Erkrankung erlebe ich so viel Gutes, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und ich wurde neulich gefragt, Frau Dinkel, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, auf die Zeit vor Ihrer Diagnose, würden Sie das machen, wenn das ginge?
Ja.
Aber der Preis wäre gewesen, dass ich all das, was ich die letzten 4 Jahre erlebt habe, an guten Dingen nicht erlebt hätte. Ich hätte auch meine Bücher nicht geschrieben. Ne? Da habe ich gesagt, nein, würde ich nicht zurückdrehen.
Ja.
Ich möchte das genau so behalten, wie ich es jetzt erlebt habe. Und all die schönen Dinge in meinen Erinnerungen bewahren. Ne?
Schön. Ja, also ich übernehme kurz nochmal zu der Frage. Ich würde dann sagen, es gibt durchaus Dinge, die man noch mehr lernen kann, aber das steht alles in Sabines Büchern.
Genau. Ja, das kann man tatsächlich alles nachlesen. Weil das, was ich gelernt habe oder was andere durch mich gelernt haben, habe ich alles niedergeschrieben.
Genau. Die nächste Frage finde ich ganz toll. Wie hast du festgestellt, dass du hochsensibel bist und wie gestaltest du deinen Alltag damit? Ganz bisschen haben wir schon gesprochen, Thema Kuchen. Also nochmal zu Anfang gehen und Pausen. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge. Aber wenn das zu viel wird, werde ich die Folge einfach aufsplitten. Das ist kein Problem. Also erzähl alles, was kommt.
Ich saß mit einem Kollegen im Büro, den ich länger nicht gesehen hatte, und wir hatten uns zum kleinen Kaffee und Frühstück verabredet. Und dann kamen wir auf bestimmte Themen zu sprechen und dann sagt er zu mir, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, ob du hochsensibel bist?
Wie alt warst du da?
Das war kurz vor meiner Selbstständigkeit, 52, 42, Anfang 40.
Ah, also hört sich blöd an, aber doch recht spät.
Spät, ja. Sehr,
ja,
sehr spät.
Ja, sehr spät, wirklich.
Ja, Anfang 40. Und dann habe ich gedacht, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das Wort finde ich jetzt mal ganz spannend. Was ist denn das? Und da hatte er mir einen Buchtipp gegeben und das Buch habe ich mir besorgt und das habe ich wirklich so weginhaliert.
Welches war das?
So ein grünes, Gott, wie hieß das?
Ja, ich weiß.
Zart beseitet, glaube ich, heißt das. Ist so ein relativer Klassiker mittlerweile. Zart beseitet. Das habe ich mir geholt, weginhaliert und gemerkt, oh, das wurde ja für mich geschrieben. Ich erkannte mich in ganz vielem sehr, sehr wieder. Und dann habe ich mich mit dem Phänomen Hochsensibilität befasst und habe noch weitere Bücher gelesen. Ne? Und habe gedacht, oh Mensch, das hätte ich mal eher wissen sollen. Das hätte ja so vieles leichter gemacht. Ne? Und
wie kam der Kollege drauf, dass du das sein könntest?
Weil er selber hochsensibel ist und weil er sich selber auch mit dem Konstrukt beschäftigt.
Deshalb habt ihr euch wahrscheinlich auch gut verstanden.
Ja, hochsensibel ziehen einander ja an.
Ja, das stimmt.
Ne? Und da war ein ganz großer Aha-Moment. Und nachdem ich mich dann wirklich schlau gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, da möchte ich irgendwie mehr zu machen. Hatte aber jetzt noch keine Idee, was.
Aber du fühltest dich so gesehen, sozusagen endlich gesehen?
Ja, ich fühlte mich erkannt und weniger komisch, als ich dachte, dass ich bin. Ne? Also ich habe ja immer gedacht, mit mir stimmt was nicht.
In welchen Situationen hast du gedacht?
Immer, wenn ich mit Menschen zusammen war. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin so kontaktfreudig und ich lerne alle naselang neue Menschen kennen. Und ich brauche so viel Zeit ohne Menschen. Wie passt denn das zusammen? Und das ist ja das hat, glaube ich, Sarah Schäfer, glaube ich, mal gesagt, so ein Sozialkater. Ja. Ich kriege immer ganz schnell einen Sozialkater, wenn ich zu viel mit Menschen zusammen bin.
Ich auch, Sabine.
Und das heißt ja nicht, dass ich die Menschen nicht mag. Die sind ja meine Freunde oder gute Bekannte. Aber ich brauche danach immer wieder Zeit für mich ganz alleine, um leer
aber
zu werden.
Aber das ist auch ein bisschen schwierig in der Arbeit als Coach, also oder?
Ja, ich hatte am Anfang, als ich selbstständig war, mich völlig gestresst. Ich habe teilweise 3 bis 4 Coachings am Tag gemacht.
Ach, das findest du zu viel?
Das ist zu viel. Die waren ja teilweise 2 Stunden lang.
Ja, ja.
das ist zu viel. Mhm. Und dann habe ich reduziert, dann habe ich gesagt, ich mache maximal 3. Dann habe ich gedacht, das ist immer noch viel zu viel. Dann habe ich gesagt, ich mache maximal 2. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also jetzt mache ich nur noch maximal 1.
Mhm, ja.
Klar, jetzt kann ich auch nicht mehr so, ne? Aber es war einfach zu viel, weil ich bin ja, wenn ich mit jemandem 2 Stunden Coaching mache, ich bin ja 2 Stunden auf vollem Empfang.
Ja.
2 Stunden.
Musst du sein, also ja. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn.
Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch Szenarien im Coaching, die sehr viel Energie kosten.
Natürlich.
Wo wir hinterher zusammenbrechen und sagen, Gott, war das anstrengend.
Ja, ja.
Und es gibt natürlich Coachings, wo beide energievoll rausgehen. Die sind mir lieber, aber die anderen gibt es halt auch. Mhm. Und deswegen strengt das auch so an. Und danach brauche ich wirklich erstmal Pause.
Ich merke nach dem Coaching, dass ich immer Hunger habe, weil ich so viel Energie rausgebe,
ja.
Dass ich dann ganz viel essen könnte.
Mhm.
Und eine Stunde mindestens niemanden sehen und hören kann.
Ganz wichtig.
Und dann geht's wieder weiter.
Ja.
Also ich bewundere Menschen, die eins nach dem nächsten sozusagen abarbeiten, ich nenne das mal so.
Ja.
Das ist schon, also entweder muss man sich sehr gut schützen können und trotzdem präsent sein oder ich weiß nicht. Also ich kann es auch noch nicht.
Ich komme da auch nicht hin und ich will da auch gar nicht hinkommen. Also wie jetzt ein Therapeut, der, sagen wir mal, 8 Klienten am Tag hat,
ja, wow.
Könnte ich nicht.
Ich könnte das auch nicht.
Aber ich fix und fertig. Muss ja auch nicht sein. Und es zwingt ja keiner, so zu arbeiten.
Nee, das stimmt. Ja. Und wie lange brauchst du, um dich zu erholen von Menschen?
Relativ lange.
Also geht es um Menschen oder geht es um Input oder geht es um Lautstärke?
Mhm.
Was ist es genau?
Ich glaube, der Hauptfaktor ist tatsächlich Mensch.
Mhm.
Mit all dem, was er ausstrahlt, was er mitbringt, was man so redet.
Mhm.
Und dann brauche ich einfach die Stille, um all die Eindrücke, die ich aufgenommen habe, wieder langsam zu verstoffwechseln.
Mhm.
Das ist so ein ganz, wie eine Verdauung quasi.
Ja.
Ich muss quasi die Begegnung mit dem Menschen erstmal verdauen.
Mhm.
Und manche Begegnungen brauchen einfach länger, wenn das zum Beispiel sehr anstrengend war, sehr mühsam war, sehr intensiv war. Und manche, da geht es relativ flott, weil das so voller Leichtigkeit ist. Und Da wird, glaube ich, gleich die Begegnung im Begegnen mit wegverstoffwechselt. Das geht dann besser. Also ein Beispiel, ich habe früher ja mal 3 Coachings am Tag gemacht, bin dann abends 7 nach Hause gekommen und mein Mann fragt mich, na, wie war dein Tag? Erzähl doch mal. Ich mochte keinen Satz mehr sagen.
Ja.
Ne? Ich sage, ich habe mein ganzes Buchstabenkontingent heute schon aufgebraucht. Ich kann dir jetzt nichts erzählen. Das fand er natürlich total blöd.
Ja, weil er wollte in Kontakt kommen.
Er wollte in Kontakt kommen, er wollte an meinem Tag teilhaben. Und ich sage, es tut mir leid, ich muss einmal drüber schlafen morgen.
Mhm.
Das fand er am Anfang richtig, richtig doof.
Ist dein Mann auch hochsensibel?
Nein. Also er hat schon eine gewisse Sensibilität, aber nicht so.
Wie, das würde mich jetzt dann doch interessieren, wie geht es dir als Hochsensible damit, dass er das nicht ist?
Mhm.
Also ich kann mir vorstellen, dass, also bei uns ist es manchmal Thema, das Radio ist zu laut, das geht mir, das dröhnt mir auf den Kopf von allen Seiten. Lautstärke ist generell das Thema. Ich liebe die Stille und am liebsten ein paar Stunden lang.
Mhm.
Also wenn ich alleine bin und arbeite, ist bei mir nichts, kein Radio, keine Musik.
Mhm.
Brauche ich auch nicht.
Mhm.
Die Stille ist meine Musik. Und ja, wie geht er mit dir um? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nämlich auch schwierig ist.
Ja.
Du willst nichts erzählen. Er fühlt sich ja dadurch so fast abgelehnt.
Mhm.
Das Thema kenne ich auf jeden Fall auch, dass ich manchmal denke, ich will gar nichts erzählen.
Mhm.
Ich will auch nichts hören.
Ja.
Ich kann nichts aufnehmen. Ich kann aber auch nichts geben. Ich bin leer.
Ja. Also es ist auch nicht so leicht für ihn. jetzt kein Drama, aber ich bringe ihn schon manchmal auch um einen gewissen Spaß. Also zum Beispiel isst er gerne laute Sachen. Möhren, Radieschen, Gurken. Und die knabbert er gerne. Also richtig so mit Schmackes. Ich könnte ausrasten. Ich könnte wie so ein HB-Männchen. Ich könnte implodieren, ja, explodieren.
Ich kann das so gut verziehen.
Ich finde es so furchtbar. Und dann habe ich mir jetzt schon solche Noise Reduction Kopfhörer gekauft, die ich dann aufsetze, damit er mal in Ruhe eine Möhre knabbern kann.
Ich muss schon wieder kichern. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das mit den Möhren habe ich nicht in der Beziehung, aber ich hatte mal eine Assistentin. Sie hat so laut Möhren und Kohlrabi gegessen.
Oh Gott!
Es hat mich wahnsinnig
gemacht. Oh ja, ich finde auch. Das.
Und so, ich habe das gehört und ich wurde wütend.
Ja.
Sie knabbert an der Möhre und ich werde wütend.
Ja, ist total verrückt, ne?
Ja.
Also das habe ich ganz doll. Das hatten meine Eltern auch miteinander, ne? Also das ist also sicherlich auch ansozialisiert.
Okay, verstehe.
Naja, und mein Mann hört wirklich den ganzen Tag Podcasts oder Hörbücher. Den ganzen Tag. Und mir zuliebe setzt er halt immer Kopfhörer auf. Das führt dazu, dass ich ihn oft nicht erreiche. Wenn ich ihn dann rufe, Alexi oder gar, der hört mich gar nicht. Ne? Das ist dann der Preis, den ich dafür zahle, dass er Kopfhörer auf hat. Also das ist sozusagen unser Arrangement.
Mhm. Wobei ich mir eine Beziehung mit einem gleich tickenden, hochsensiblen Menschen nicht vorstellen kann.
Ich auch ehrlicherweise nicht.
Das wäre irgendwie noch schwieriger.
Ich glaube auch, das sind beide so empfindlich und zählen sich dann immer ihre ganzen Marotten auf. Das stelle ich mir auch anstrengend vor. Also ich glaube, so eine Ergänzungspartnerschaft wie jetzt bei uns, also mein Mann ist extrovertiert und laut, also eher laut. Und ich bin introvertiert und eher leise. Und trotzdem haben wir eine große Schnittmenge. Wir haben beide ganz doll Selbstentwicklung und Lernen in unserer Schnittmenge. Neugierig, kontaktfreudig, das haben wir beide.
Ja, das ist wie schön, ja.
Ja, und ich glaube, uns rettet diese große Schnittmenge. Und natürlich frotzeln wir uns auch mit, ne, wenn er wieder eine Möhre kaut, dann, ja, wie soll ich die denn essen? Dann sage ich, dann lutsch die doch.
Das ist so ein Bild, das kann ich mir so gut vorstellen, weil, also Möhre steht wirklich für was, das ist echt.
Mhm.
Möhren sind auch echt laut.
Mhm. Wirklich laut. Ja. Sagt er auch manchmal zu mir, oder möchtest du lieber, dass ich Chips esse? Dann ist doch viel besser, wenn ich Gemüse esse, ne? Ist das mir egal, ob das ist nicht so laut.
Ja. Oh Gott, aber das mit Podcast, also ja, das haben wir hier auch. Was ich mich frage, ist tatsächlich, wie mein Freund heißt ja Enno, wie Enno die Informationen, die er aufnimmt, verarbeitet.
Ja, das frage ich mich auch.
Das ist tatsächlich eine ernst gemeinte, aber nicht bös gemeinte Frage. Ich sage mal statt Frage Frau heute. Wie kann man das verstoffwechseln?
Ja.
Ich kann das nicht.
Ich auch nicht.
Ich bin nach einem Film, bin ich voll.
Ja.
Also, das ist aber interessant.
Das ist wirklich interessant. Also, die haben ganz andere Speicher, wo das irgendwie reinläuft. Mhm. Ne? Und er kann mir ja auch noch Sachen nacherzählen, die er dann gehört hat. Ich höre einmal was und habe schon wieder vergessen, was ich gehört habe.
Sabine, ich auch. Ich merke mir das auch nicht. Ich habe so einen integrierten Filter. Brauche ich das? Brauche ich nicht? Hilft mir das?
Ja.
Nein, weg.
Weg.
Ja, bleibt.
Ja.
Darauf kann ich mich verlassen.
Mhm.
Mensch, das haben wir doch neulich schon besprochen, das habe ich dir doch erzählt. Oh Scheiße, mein innerer Filter hat es gespeichert und da brauche ich nicht. Und das ist natürlich total manchmal peinlich und schlimm, aber ich denke, das gehört irgendwie dazu, zum Kennenlernen, zum Herz aufmachen, auch für diese Seite an mir und so wie ich versuche, auch das nicht immer so hinterfragen, wo diese Information überhaupt hingeht und ob Kapazität noch für was anderes da
ja,
sind.
Ja.
Also, ja. Sehr interessant. Also schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dann soll ich dir noch sagen, von einer Leserin, Liebe für Sie aus Bayern, einen ganzen Eimer voll.
Oh, wie süß.
Na, weißt du, wer das ist? Du kennst sie sehr gut.
Nee, ja, kenne ich sehr gut. Mhm. Aus Bayern? Da kenne ich so etliche.
Das ist die Notaufnahmeschwester.
Oh.
Ja,
oh.
Das soll ich dir sagen.
Schöne Grüße an Inge.
Inge, das hörst du ja hoffentlich. Dann noch zwei Fragen, dann bist du frei. Wie bist du dazu gekommen, Steine zu bemalen? Vielleicht erzählst du gleich kurz zu den Steinen.
Mhm.
Und auszusetzen. Und was hast du dadurch schon Schönes erlebt?
Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich auf die Steingeschichte gekommen bin. Ich weiß nur, dass meine Mutter schon ihr Leben lang Steine bemalt hat.
Mhm.
Also meine Mutter konnte ja wirklich, die ist ja viel spazieren gegangen jeden Tag, auch mit den Hunden. Und die hat immer die Taschen voller Steine gehabt, wenn sie zurückkam. Das können Steinzeitäxte, irgendwas aus der Steinzeit gewesen sein oder ein versteinerter Seeigel,
mhm,
oder einfach ein hübscher Stein. So. Und viele von den Steinen hat sie bemalt oder eben kleine Kulleraugen draufgeklebt,
mhm,
und hat damit Quatsch gemacht.
Mhm.
So, das ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Und ich habe dann irgendwann schöne Steine gefunden, an denen ich nicht vorbeikam. Die waren so schön glatt und so. Und dann habe ich gedacht, ach, ich könnte ja auch mal Steine bemalen. Das ist doch vielleicht ganz angenehm. Und parallel dazu hörte ich von den Elbstones. Das ist ja auch so eine Gruppe, die hier in Hamburg agiert, beziehungsweise bei, nicht Geesthacht, sondern dahinter noch. Komm gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit L.
Lauenburg?
Lauenburg, genau. In Lauenburg ist die Keimzelle der Elbstones.
Aha.
Und die waren ja jetzt auch ein paar Mal im Fernsehen. Und die haben eben auch gesagt, wir bemalen Steine, schreiben hinterher nochmal unsere Kontaktdaten drauf, wie man zu den Elbstones kommt, setzen die aus und
ach,
freuen uns, wenn sich jemand
Silke
freut.
Die Silke Schippmann?
Ja.
Ja.
Genau.
Man kennt sich dann doch. Alle kennen sich aus dem Netz. Also,
witzig, ne?
Ja, ja. Die auf Facebook habe ich das mal gesehen.
Ja, mhm, ja. Genau, und da habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja auch eine coole Idee. Und dann habe ich halt in der Klinik angefangen, bei meinem letzten Klinikaufenthalt in der Südpfalz, habe ich dann angefangen, Steine zu bemalen. Ich habe mir dann so Stifte gekauft, mit denen man Steine bemalen kann, und habe einfach drauf losgemalt, was,
mhm,
so kam. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich beim Malen sehr gut runterkomme. Da grübel ich nicht, da denke ich nicht an irgendwelche To-Dos, da male ich einfach nur.
Mhm.
Und dann habe ich quasi die ganzen 10 Tage, wo ich in der Klinik war, wirklich jeden Tag 1 bis 3 bis 5 Steine bemalt. Und dann habe ich gedacht, ach, da mache ich mal bei den Elbstones mit.
Mhm.
Und dann habe ich die in der Klinik ausgesetzt, die Steine. Also ich glaube, ich habe so 15 Steine in der Klinik ausgesetzt. Und dann fing ich an, als wir noch Urlaub gemacht haben in der Südpfalz, habe ich gedacht, ach, ich glaube, ich male nur Bassettsteine. Ich male,
mhm,
jetzt nur noch Hunde auf Steine.
Mhm.
Und das habe ich dann erstmal gemacht. Die habe ich auch noch alle. Und jetzt denke ich, ach, in Dänemark, wenn wir jetzt nach Dänemark fahren, da gibt es ja auch immer schöne Steine. Mal gucken, ob ich dann weiter mit den Bassets mache oder mit was anderem. Aber ich will auch weiter malen, weil ich merke, dass das für mich ein bisschen was Meditatives hat.
Schön. Mhm. Hattest du über die Steine schon besondere Begegnung? Also hat es irgendjemand gefunden und hat dann gewusst, ach, das ist von der Sabine?
Nee, das hatte ich noch nicht. Dazu ist es wahrscheinlich auch noch zu frisch, oder ich habe die auch teilweise gar nicht auf mich zurückführen lassen. Ich habe,
mhm,
manchmal nur hinten drauf geschrieben, dieser Stein wird dir ganz viel Glück bringen oder so, irgendwie eine kleine Message, aber ohne meinen Namen. Und ich habe da noch gar keine Begegnung.
Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage von Enno.
Ja.
Ich soll dich von ihm fragen, wo gehst du immer mit den Hunden spazieren? Was ist deine Route? Denn er möchte gerne diese Route ablaufen und mit der Hoffnung, ein paar Steine zu finden und einen Stein mitzunehmen.
Oh, da muss ich mir ins Zeug legen. Also ich gehe im Moment nicht so wahnsinnig viel mit den Hunden spazieren, weil ich gerade so schlapp und tatterig bin.
Mhm.
Wenn ich spazieren gehe, gehe ich ohne Hunde spazieren und dann gehe ich einfach bei uns um den großen Block. Also es gibt da so eine Strecke, die ist ungefähr 2 Kilometer lang oder 2,5. Da gehe ich einfach um den Block durch so eine Kleingartensiedlung und bei uns in Bergedorf. Und da ist ein Baum, der hat so eine Astgabel, da tue ich immer was rein, unter anderem auch die Steine.
Mm, vielleicht kannst du uns ja nachher mal die Adresse verraten. Genau. Und dann, vielleicht ergibt sich das mal und er macht diese Tour oder wir machen die Tour oder wie auch immer. Mhm. Und oder wir treffen uns mal in diesem Café, von dem du erzählt hast.
Ja, dann kann man auch schön in den Boberger Dünen spazieren gehen. Da gehe ich auch gern spazieren.
Ach, Boberger Dünen sind also... Das ist auch so eine wunderbare Gegend, mhm. Also ganz schön. Da würde ich wirklich gerne wohnen.
Das ist hübsch da, ja.
Ja, und teuer.
Ja?
Ich glaube schon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es teuer ist. Keine Ahnung. Ja, es gibt keine Fragen mehr von der Community. Mhm. Aber trotzdem habe ich noch die letzte Frage. Ja. Was gibt es oder gibt es etwas, was du allen Menschen mitteilen wollen würdest? Einfach so eine Mitteilung von der, also ich nenne es immer Omastasia-Message. Wenn so die Weisheit aus mir spricht und kommt, hast du, Oma Sabine.
Oma Sabine, ja. Das weise Orakel. Vielleicht so aktuell. Ich beschäftige mich ja viel mit Ängsten. Ich komme aus einer ängstlichen Familie und habe selber viele Ängste. Und ich habe gelernt, dass Ängste, die kommen so oder so von alleine. Mhm. Aber wenn ich Hoffnung haben möchte oder Zuversicht haben will oder wieder ein Lichtblick am Ende des Tunnels, dann muss ich wohl oder übel aktiv werden. Mhm. Diese Zuversicht kommt nicht von alleine. Für Zuversicht müssen wir Menschen tatsächlich aktiv was tun. Mhm. Während wir passiv auf Ängste warten können, die kommen 100 Pro, müssen wir aktiv werden, um Zuversicht wieder in uns aufzunehmen. Und ich merke das jetzt, weil ich ja gerade auch keine gute Phase habe gesundheitlich, da ist mir schon wieder meine Zuversicht abhanden gekommen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei, mir die Zuversicht wieder einzuladen, dass die sich bei mir wieder niederlässt. Und dazu lese ich dann entsprechende Bücher, gucke entsprechende Filme oder fange wieder an, was zu schreiben oder treffe mich mit Menschen, die auch eine gewisse Zuversicht ausstrahlen, damit ich mein Zuversichtsreservoir fütter, damit da wieder was drin ist. Und das möchte ich mitgeben. Also, wenn ihr Zuversicht haben möchtet, müsst ihr wohl oder übel etwas dafür tun, dass sie kommt.
Das ist ein ganz, ganz toller Schlusssatz und der ist für mich zumindest sehr, sehr logisch. Und ansonsten möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle sagen, auch wenn Sabine vielleicht zu schüchtern ist, es zu sagen, kauft bitte ihre Bücher. Es ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht einfach nur eine Werbeplattform, die wir hier veranstalten, sondern diese Bücher, die sichern auch deine Existenz, unter anderem. Das ist gerade, wenn man eine Diagnose hat und nicht mehr so viel arbeiten kann, wie es nötig ist, um sich finanziell sicher zu fühlen, muss das Geld in irgendeiner anderen Form kommen. Und Sabine, ich weiß nicht, hast du sowas wie Steady eingerichtet? Nee. Oder einfach nur ein PayPal-Link, über den man dir helfen kann. Das wird sie, bis diese Folge erscheint, tun. Oder ich mache das. Und das werde ich auf jeden Fall dann in die Shownotes machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es 1, 2, 3, 4, 100 Menschen, die nur 2, 4, 5 Euro geben. Das ist doch egal, vielleicht 10, vielleicht 50. Aber ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, nochmal an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass so ein Kauf von einem Buch nicht einfach nur, oh cool, ich habe mir was von Sabine Dinkel gekauft, sondern einfach eine ganz pragmatische Hilfe ist, die ist wichtig.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, und die Bücher, die ich geschrieben habe, die sollen wieder anderen Zuversicht geben. Also mit meinen Büchern kann man auch sein Zuversichtsreservoir wieder aufladen.
Ja, also welche, also es gibt ein Buch mit Hochsensibilität durch den Tag.
Genau, das heißt, mein erstes Buch heißt Hochsensibel durch den Tag.
Ja, so.
Da geht es um den Umgang mit Reizüberflutung und wie man gut durch den Tag kommen kann, ohne abends völlig ausgelaugt zu sein. Dann gibt es das Buch Krebs ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist ein reiner Ratgeber, der mit quasi mit Humor durch die Krebstherapie führt und ganz viel Hilfestellung gibt für Betroffene, aber auch für Angehörige, für Ärzte, für Helferlein.
Mhm.
Und dann gibt es meine Arschbombe in die Untiefen des Lebens. Das ist mein Comic-Tagebuch, da habe ich ganz viel gezeichnet. Das ist quasi ein Blick hinter die Kulissen. War ja ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ach egal, ich lasse alle mein Tagebuch lesen. Und jüngst ist erschienen ein Aufstellbuch, das heißt Strandgutpoesie. Da habe ich während einer onkologischen Reha am Strand Müll gesammelt und daraus Kunst gemacht, kleine lustige Wesen und Geschichten dazu erzählt.
Schön, und demnächst erscheint noch ein Buch, aber das...
Genau, ich habe das fünfte Buch gerade in Arbeit. Wenn alles klappt, soll das im Sommer 2020 erscheinen. Das ist ein Ergänzungsbuch zu Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, zu dem Ratgeber. Es wird ein Ausfüllbuch, wo man selber reinschreiben kann.
Genau, das wird man einfach über deine Website erfahren, die ja auch in den Shownotes steht. Und man kann sich dann im Newsletter eintragen oder die einfach auf allen Social-Media-Kanälen folgen.
Ja.
Aber das findet man wirklich alles in den Shownotes, das werde ich auf jeden Fall groß publizieren. Also Sabine, vielen, vielen Dank für dieses sehr lange Gespräch. Ich habe noch nie so ein langes Gespräch geführt.
Ich danke dir.
Mit dir schon, also fast 2 Stunden.
Wow.
Ja, ja. Und ich denke, ich werde die Folge aufsplitten. Ich glaube, das ist besser, damit die Menschen aufmerksam bleiben beim Zuhören. Denn das, was du gesagt hast, verdient es, bewusst und mit klarem Kopf gehört zu werden.
Süß. Dankeschön.
Und deshalb, genau, ja, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, dass diese Folge dir viele, viele neue Fans bringt.
Vielen, vielen Dank, Anastasia.
Gerne.
Bis dann. War mir ein Vergnügen.
Dankeschön, mir auch.